Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Unser Gast ist Geschäftsführer der Vollmer und Chefschick GmbH und begleitet seit vielen Jahren Organisationen in Transformation, Verbesserung und Neuausrichtung. Dabei geht es ihm nicht um oberflächliche Optimierung, sondern um echte Veränderungen entlang von Wertschöpfung. Sein beruflicher Hintergrund ist dabei alles andere als eindimensional. Ursprünglich aus dem Maschinenbau kommt und mit Stationen unter anderem als Projektleiter am Fraunhofer Institut, verbindet unser Gast technisches Verständnis mit einem tiefen Interesse an organisationalen und sozialen Zusammenhängen. Was seine Arbeit besonders auszeichnet, ist die konsequente Verbindung von Theorie und Praxis. Seit über 2 Jahrzehnten beschäftigt er sich intensiv mit der Frage, wie Organisationen wirklich funktionieren und warum klassische Steuerungslogiken oft nicht greifen. Diese Auseinandersetzung ist nicht nur theoretisch. In seiner eigenen Organisation wird das, was er denkt und beschreibt, auch praktisch erprobt. Als eine Form angewandter Forschung direkt im Alltag.
Ich sag's dir, das ist furchtbar.
Neben seiner Arbeit als Berater und Unternehmer ist unser Gast auch Autor und Host des Podcasts Primat der Wertschöpfung. Link packen wir in die Shownotes. In seinem sehr lesenswerten Buch Saugute Zusammenarbeit, ich halte es gleich mal hier in die Kamera, hat er präzise und gleichzeitig ungewöhnliche Perspektiven auf Organisationen formuliert. Oft direkt, manchmal provokant, aber immer mit dem Ziel, relevante Erkenntnisse zu ermöglichen. Schön, dass du hier bist und danke für deine Zeit, Benno Löffler.
Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Also ich freue mich. Und das war ja jetzt so, bei so einer Intro denkt man immer, oh, was eine Hochstapelei irgendwie. Wobei ein großer Teil davon, würde ich sagen, stimmt einigermaßen.
Dann ist sehr gut, ja. Ja. Haben wir irgendwas vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Ich sage immer etwas flapsig, ich habe ja Ingenieur gelernt und dann nie richtig gearbeitet. Also ich bin am Fraunhofer versehentlich zum Berater sozialisiert worden auf eine Art und Weise, für die ich wirklich sehr, sehr dankbar bin. Da habe ich irgendwie gelernt, dass wenn ich mache, was ich für richtig halte, das dann schon irgendwie klappt. Und ich konnte mir irgendwann dann nicht mehr vorstellen, in so einem klassischen, hierarchischen Stuttgarter Unternehmen zu arbeiten, weil alle damals gesagt haben, Benno, geh doch zum Daimler oder zum Mahle oder zum Bosch oder zum Porsche oder was machst denn du da für einen Scheiß? Dort kannst du richtig Geld verdienen und Karriere machen. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, also das ist okay, aber ich bin so verdorben durch das Fraunhofer IPA, weil ich jahrelang machen durfte, was ich selber für richtig gehalten habe. Ich kann mir irgendwie nicht mehr vorstellen, da zu arbeiten. Das vielleicht nur als Ergänzung.
Sehr schön.
Sehr gut.
Unsere Einstiegsfrage ist immer, womit beschäftigst du dich aktuell, Benno? Was treibt dich um?
Ich treibe gerade volle keine KI um. Ich habe mir gerade so einen eigenen Bot für mich gebaut, der meinen Kalender liest und so Zeug und mir irgendwelche Vorschläge macht, was er jetzt so heute für mich tun könnte. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass ich da der größte Spezialist der Welt bin, sondern weil ich tatsächlich praktisch verstehen will, was da in den nächsten Jahren auf uns alle zukommt. Und vor allem auf unsere Kunden, weil die teilweise, würde ich sagen, da noch so weit von weg sind, aber möglicherweise einen Nutzen haben könnten. Und vielleicht Annette, und das will ich wirklich verstehen.
Was kommt denn da auf uns zu? Was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, dass Programmierung sich so, also demokratisiert ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich sagen will. Also Programmierung mit irgendwelchen Coding-Agenten werden Leute tun können, die es nie gelernt haben, auf einem Niveau, wie es heute auch professionelle Programmierer vielleicht hinkriegen. Das dauert noch ein bisschen, aber das wird kommen. Und damit wirst du einen Engpass in Organisationen, den es heute überall gibt, EDV, ERP und alles da drumherum, also nennen wir es mal Digitalisierung als Falle statt als Lösung, das wird man vielleicht besser hinkriegen und wieder Wettbewerbsvorteile holen können. Weil, also ich habe das so oft erlebt, dass Firmen sich ein neues ERP anschaffen und sagen, aber diesmal nehmen wir Standards und verbiegen das nicht so wie beim letzten Mal und zack, funktioniert die Organisation plötzlich scheiße. Und das ist ja Katastrophe. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Ich glaube, das wird sich verändern lassen. Aber das ist ja nur was auf uns zukommt. Wer bin ich, dass ich darüber was sagen könnte? Aber ich glaube einfach, dass das die Gesellschaft und die Arbeitswelt mehr verändert, als sich das 80-90% der Beteiligten heute vorstellen können. Das wird aber noch ein paar Jahre dauern.
Du hast mal gesagt, ich habe den Eindruck, der Firmen, die verstehen den Ernst der Lage noch nicht, ne? Was da jetzt eigentlich wirklich auf uns zukommt. Und was sagst du denn? Worin besteht denn da jetzt sozusagen deine Arbeit, ne? Was sollten die denn jetzt tun?
Ich versuche mal diese Herausforderung aus meiner Sicht zu beschreiben. Also du kommst zu einem Mittelständler, der Mittelständler sagt, ja, wir müssen da was besser machen, unsere Planung funktioniert nicht gescheit, die Liefertermintreue ist zu schlecht und wir sind eigentlich ein bisschen zu langsam. So, dann kriegst du, wenn du das ein bisschen genauer anguckst, kriegst du mit, ah ja, die haben Wettbewerber, die brauchen für die ähnliche Produkte, haben die eine Lieferzeit von 3 Monaten. Unser Kunde hat eine Lieferzeit von zwischen 6 und 9 Monaten. So viel zum Thema, ein bisschen schneller. Dann kriegst du mit, naja, der Wettbewerber liefert Produkte, die sind tatsächlich noch nicht auf dem gleichen technischen Niveau, aber nicht mehr weit weg. Und in manchen Dimensionen bereits ein bisschen besser. Und dann kriegst du mit, dass das auch noch für 30% geringere Kosten geht. Und dann kriegst du mit, dass es mit dem Lieferant auch noch leichter ist, Geschäfte zu machen. Und dann würde ich sagen, ich glaube, ihr habt den Schlag nicht gehört. Also von wegen, wir brauchen ein bisschen eine Veränderung, ein bisschen eine Optimierung. Was ihr braucht, ist eine radikale Veränderung eures Denkens, ab wann ihr wieder wettbewerbsfähig seid, weil ihr habt längst den Punkt erreicht, wo ihr tief in einer Krise steckt. Es ist nur noch nicht existenzbedrohend, aber wir sind längst auf der Rutschbahn, die in Richtung Existenzbedrohung geht. Also wir sind in einem Fass auf einem Fluss und wir hören den Wasserfall schon. Wir sind nur noch nicht dort.
Schönes Bild, ja.
Und alle sagen, oh ja, das rauscht halt ein bisschen, das wird schon. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen rudern und so. Wo ich sage, seid ihr alle wahnsinnig? Seht ihr nicht, was da in 3, 4 Jahren kommt? Das wird ein Desaster werden. Also das ist wirklich mein Gefühl. Und jetzt habe ich natürlich, ich habe eine falsche Stichprobe. Meine Stichprobe ist ja, ich kriege es ja mit Firmen zu tun, die Probleme haben, nicht mit welchen, die jetzt in den letzten 4 Jahren sich 3-mal verdoppelt haben. Also ist klar, meine Stichprobe, das ist so ähnlich wie wenn du bei der Polizei arbeitest, dann hältst du die Welt für furchtbar. Also die Stichprobe ist natürlich verzerrt. Und gleichzeitig glaube ich, das ist, sagen wir mal, ein Drittel bis zur Hälfte des deutschen Mittelstandes ist in dieser bedrohlichen Situation. Weil die Innovationsgeschwindigkeit abgenommen hat, weil die Regulierung langsam aber sicher an einen Grad kommt, wo ich sage, sag mal, was machen wir denn hier? Seid ihr alle übergeschnappt? Also wenn dann irgendwie, wenn du 6 sprossene Leiter noch füllst, dann brauchst du 2 zum die Leiter halten. Also ich habe nichts gegen Arbeitssicherheit. Ich habe nur was dagegen, dass wir uns umbringen durch Überregulierung. Und die Firmen spielen das Spiel ja intern sogar noch mit, weil sie intern genau das gleiche Spiel weiter, also fortsetzen.
Ja, die übererfüllen das ja sogar. Also man kennt das genau. Ja so bei ISO-Zertifizierungserfüllung, die übererfüllen die ISO sogar noch. Also ja.
Also wir sind jetzt ISO-zertifiziert, wir sind jetzt compliant, leider sind wir ein bisschen langsamer und dafür ein bisschen teurer. Und ich finde, das ist der total falsche Schwerpunkt. Also dieses zurück zu Innovation und Wertschöpfung und alles andere darf jetzt mal alles andere sein. Das darf jetzt mal 5 oder 10 Jahre egal sein. Also es gibt ja Firmen, die das so denken und du merkst einen echten Unterschied bei denen. Die machen einfach viel weniger Firlefanz und konzentrieren sich irgendwie auf die Frage, boah, wo muss man Risiken eingehen, um Vorteile zu gewinnen? Während andere Firmen sagen, kein Risiko bitte, wir machen das genauso wie es, ne, und wir schreiben uns schön auf, dass das auf jeden Fall und so geordnet abläuft. Ich glaube, die Zeit ist einfach rum. Und das kapieren viele, glaube ich, noch nicht, dass uns das demnächst wirklich beschäftigen wird. Also ich meine, jetzt siehst du es beim Bosch, jetzt siehst du es irgendwie in Teilen der Zuliefererindustrie von Automotive, aber das ist ja der strukturellen Krise geschuldet. Aber du merkst das natürlich auch jetzt langsam, aber sicher in anderen Branchen. Im Maschinenbau merkst du es allängst, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit langsam aber sicher so beschädigt ist, dass sie wirtschaftlich echten Schaden anrichtet.
Ich habe gestern auf YouTube zufällig, wurde mir in den Feed gespielt, dass jetzt weiß ich die Namen dieser chinesischen Firma nicht mehr, die haben jetzt eine Batterieoptimierung durchgebracht für Elektroautos, wo sie innerhalb von 12 Minuten, glaube ich, von 3 auf 95% laden können. Und damit hätten die dann eine Reichweite von 1,5 Millionen Kilometern auf die gesamte Lebenszeit der Batterie. Also sämtliche Vorurteile, die man gegenüber Verbrennern noch haben könnte, sind jetzt verpufft. Es ist einfach vorbei.
Naja, und ich will gar nicht so sehr in diese, oh Gott, die Chinesen und so, sondern jetzt ist natürlich die Frage, und das stimmt natürlich auch, Wir haben krass viel gute Ingenieure. Wir haben krass viel gute Handwerker. Wir haben krass viel Leute, die in der Montage echt Wunder vollbringen können. Wir haben sozusagen krasse Ressourcen in Form von Fähigkeiten bei Menschen und guter Zusammenarbeit. Das haben wir. Aber wir lassen sie nicht. Also die kriegen Arbeitsbedingungen verpasst, dass man ja eigentlich jeden Tag morgens kotzen muss. Und die Frage ist ja jetzt, wie gelingt das wieder? Und jetzt, also sozusagen der krasse Gegenentwurf geht ja so. Du hast einen kleinen Anlagenbauer, der liefert irgendeinen Prototyp zu einem Kunden. Es ist eilig, man will vorwärts kommen. Nichtsdestotrotz, es ist ein sehr großer Kunde, da gibt's Regularien und was der Teufel, und da gibt's irgendwie ein Pflichtenheft und ein Lastenheft. Und so, jetzt geht der Prototyp für das, was er leisten soll, das klappt nicht mit dem Material, was die jetzt da als Probematerial zur Verfügung stellen. Probelauf beim Kunden klappt nicht. Grande Katastrophe, weil jetzt wird klar, ach du Scheiße, in 4 Wochen auf der Messe, das wird einfach nicht klappen. So, jetzt passiert Folgendes. 2 Techniker, ein Ingenieur, ein Einkäufer, das ist donnerstags. Die gehen am Freitag in die Firma, gehen zusammen runter in die Montage, fangen an zu überlegen, wie es gehen könnte. Gehen zur Lasermaschine, fangen abends an, Teile zu lasern. Treffen sich am Samstagmorgen wieder, bauen einen neuen Prototyp am Samstag und am Sonntag, machen ihn am Montag fertig, bringen ihn am Dienstag zum Kunden und zeigen ihn. Und der Kunde sagt, ihr hattet den doch vorher schon. Ihr wollt uns doch verarschen. Das geht doch, also das kann ja gar nicht sein, dass ihr in 5 Tagen eine neue Anlage gebaut habt. Das geht ja gar nicht. Und dann haben die gesagt, ja doch, also wir waren halt jeden Tag 10, 12, 14 Stunden in der Firma und haben es einfach gemacht. Ja, und Arbeitsvorbereitung und Einkauf und da. Ja, das ist doch alles scheißegal. Wir haben einfach das Ding zusammen gedengelt. Hier steht's, seid ihr jetzt glücklich oder nett oder was? Und Compliance und Dokumentation. Ja, natürlich nett. Ja, wollt ihr's oder wollt ihr's nicht? So, und ich glaube ja, das ist ja das, was ich gar niemand mehr vorstellen kann. Also dieses, ja, das ist aber auch heilig verboten. Ihr könnt doch nicht 12 Stunden am Tag arbeiten und das ist doch alles nicht okay. Würde ich sagen, ja, in 70% der Fälle wäre es schon cool, wenn man sich an Gesetze hält. Aber wenn wir deswegen verlieren, dann stelle ich mir die Frage, tun wir das, also achten wir auf das Richtige?
Das hast du bei KI genauso, ne? Also die Amerikaner und die Chinesen, denen ist das total egal. Ja, die nutzen das immer, ständig. Ja. Und bei uns sind Kollegen gehemmt oder so, sagen, hey, ja, ich kann es beim Kunden nicht einsetzen, ist nicht erlaubt. Und dann bauen sie sich ihre Schatten-IT, ne? Und da wird es dann doch gemacht. Aber dieser Datenschutz, also ich bin auch der Meinung, so solche, insbesondere bei KI, können wir das mal einfach ein Jahr sein lassen? Wie wäre es damit? Ja? Also dass man bei den aufholen können, was die anderen schon machen die ganze Zeit.
Genau, und jetzt gibt es ja in der Soziologie den Begriff der brauchbaren Illegalität, und ich meine jetzt nicht, dass man Leute umbringt, logischerweise. Und ich glaube, ich halte es auch für einen Fehler, Sicherheitseinrichtungen zu entfernen, wo sich am Ende jemand der Finger abzwickt. Das ist ja logisch. Also wir sind ja alle keine Unmenschen und keine Idioten. Aber Sachen zu tun, weil irgendwie die Vorschrift ist, das ist jetzt nicht erlaubt, wo aber offensichtlich erst durch vielfache Wiederholung eine gesundheitliche Gefahr entsteht, zum Beispiel. Das dann dreimal zu tun, würde ich sagen, das entscheide immer nur ich. Ja. Und natürlich kannst du als Chef nicht befehlen, dass das passiert. Aber du wärst ja bescheuert, wenn du es verhinderst. Also die Frage, wie wir Arbeitsschutz interpretieren und Wettbewerbsfähigkeit und wie die eine vernünftige Abwägung ist. Und ich hätte gesagt, ja, vor 100 Jahren, als Menschen in der Metallverarbeitung in flüssiges Metall gefallen sind, ja, logisch muss man das verhindern. Also das ist ja klar, dass Leute gezwungen werden, 16 Stunden am Tag zu arbeiten und dann nach 2 Jahren vollkommen im Arsch sind. Ja, logisch muss man das verhindern, das ist doch klar. Aber wenn wir das so weit treiben, dass wir unsere Wettbewerbsfähigkeit abwürgen, würde ich sagen, ist sozialer Zusammenhalt und gemeinsamer Ungehorsam geboten.
Ich meine, das ist ja eine Trivialität oder eine Common Sense, würde man sagen, in dem Umgang mit Komplexität, dass man halt über Ausschluss arbeitet. Ne? Also es ist doch viel simpler zu sagen, pass auf, ich will nicht strukturell verhindern, dass dieses schöne Beispiel, wie du es gerade erwähnt hast, überhaupt passieren kann. Ich kann es
Ja,
nicht
aber
befehlen, ich will es nicht befehlen, da komme ich in Teufels Küche. Aber wenn die jetzt Bock haben und wenn die dem Kunden den Arsch retten wollen und wenn die da jetzt einfach 14 Stunden Samstag, Sonntag arbeiten wollen, bitte.
und bitte nicht jedes Wochenende.
Die brauchbare Illegalität der Führungskraft an der Stelle ist da einfach gekonnt wegzuschauen.
Ja, genau, und dieser alte Spruch, den kennt ja jeder. Ja, ich macht, was er wollt, ich will es nicht wissen.
Ja, genau.
Das ist ja sozusagen die Paradoxie dieser Lösung, dass du es nicht wissen darfst, aber informell spürst, dass die dir jetzt nicht sagen können, was sie tun, sonst klappt es halt nicht. Mein Eindruck ist aber in den letzten 10, 15 Jahren, übrigens auch durch die Qualitätszertifizierungsanstrengungen, ist die Frage, ob das alles geordnet und reguliert und dokumentiert abläuft, die hat so ein Gewicht bekommen, dass brauchbare Illegalität immer schwerer wird. Weil theoretisch musst du das jetzt ja alles aufschreiben und dann müsstest du ja Sachen aufschreiben, die illegal sind. Also für die ein Geschäftsführer im Zweifel in den Knast gehen könnte. Oder zumindest Ärger kriegt. Oder zumindest die Gefahr besteht, dass er Ärger kriegt. Also was macht man? Ein Geschäftsführer will sich ja auch nicht jeden Tag irgendwie mit Risiken beladen, die man vielleicht vermeiden kann. Also hörst du auf, das Spiel von Wettbewerbsfähigkeit vernünftig zu spielen.
Aber mein Lichtblick ist zumindest, dass viele zumindest nicht mitdenken, dass wenn ich solche Regularien einführe, es auch jemand braucht, der es kontrolliert. Und es ist quasi nicht mehr möglich. Es ist ja schön, dass es 200 Millionen Gesetze gibt, aber wer bitte soll denn das kontrollieren?
Ja, und das ist genau, und jetzt kommt ja irgendwie mein Punkt. Die Frage ist, wie gestalte ich eine Organisation so, dass sie die Regeln in der Absicht, Menschen zu schützen, benutzt, aber nicht Wettbewerbsfähigkeit verhindernd. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man in vielen Firmen hin zurück muss. Und es gibt ja genug Beispiele, wo das spitzenmäßig funktioniert. Und mein Plädoyer ist einfach, lasst uns dahin zurückrobben, insbesondere in den Firmen, die jetzt gerade unter Druck geraten. Also da helfen halt mehr Prozesse und mehr Regulierung mit Sicherheit nicht, sondern das Gegenteil. Und jetzt kommt aber aus meiner Sicht wirklich eine interessante Erkenntnis. Die meisten Organisationen, die in einem gewissen Reifegrad sind, kennen ja nur noch eine Richtung. Wenn du einen Workshop machst, hast du danach mehr Regeln als vorher. Es gibt das, und das passiert ohne Absicht. Ich würde sagen, das ist ein totaler Automatismus in der Zwischenzeit. So, wir setzen uns zusammen, überlegen uns, wie wollen wir es machen, dann schreiben wir auf, wie wir es machen. Blöderweise sitzt vielleicht sogar noch jemand aus der QMB dabei, der schreibt es dann irgendwie offiziell in so ein offizielles Dokument. Und zack, hast du mehr Einschränkungen als Freiheitsgrade. Wieder ein bisschen mehr. Also ich übertreibe nur ein bisschen. Es gibt schon auch Workshops, die sich nicht um Prozesse kümmern, aber der Versuch, etwas besser zu machen, endet meistens mit dem Lösungsversuch aufzuschreiben, wie man es ab jetzt tut. Statt in manchen Workshops zu sagen, guck mal, das funktioniert doch hier jetzt seit einem Jahr. Wir schaffen jetzt mal die Regeln so gut wie ab, lass die Leute miteinander reden und die sollen jeden Tag entscheiden, wie sie es machen. Und die dürfen machen, was sie wollen. Da sagen ja alle, ja, da, aber dann machen die ja, was sie wollen. Und dann würde ich sagen, ja, Gott sei Dank. Also dieser Gedanke, etwas zu deregulieren, verängstigt ja Führungskräfte ganz häufig, weil sie sagen,
Veränderung durch Subtraktion, ne?
genau, und dann, aber dann wissen wir ja gar nicht mehr genau, was da passiert. Ja, aber das ist ja der Komplexität angemessen, Binnenkomplexität, externe Komplexität. Ihr wisst schon, Onkel Ashby und so sagte damals schon. Aber das ist ein wirklich unbeliebter Gedanke. Und ich
Ja,
glaube,
aber das ist
das
halt das
musst du
Problem, dass
Leuten
sie halt,
beibringen.
ja, das ist das Problem, dass sie halt alle Probleme wie komplizierte Probleme behandeln, ja, und damit wären Regeln ja richtig, ne? Und das ist so eingeübt. Ich bin neulich im Softwareunternehmen am Kickertisch vorbeigekommen, da wo so die Punkte Team 1, Team 2, da waren Post-it drauf, da stand dort Vorschläge für neue Regeln. Ich so, Leute, seid nicht ganz sauber. Geht's noch, ja? Also Ball, der ist drin, dann Dings, man darf nicht trallern, fertig, ja? Ausgekickert, ja? Das brauchen wir
Also,
nicht neue Regeln. Warum soll es dann besser funktionieren? Das ist ja die Hypothese, die dahinter steckt, ja.
das stimmt und ich gleichzeitig würde ich aber sagen, es gibt eine Ausnahme. Und die finde ich also philosophisch ganz interessant, weil das ist eine sehr alte Erkenntnis, ist, also könnte man schon in 10 Geboten entdecken. Es gibt ein paar Dinge, das sind Unterlassungsgebote und man könnte sagen, das ist ein Verbot, etwas Dysfunktionales zu tun. Also zum Beispiel, wenn du deine Nachbarn verprügelst und umbringst oder mit den Partnern deiner Nachbarn heimlich schläfst, das sorgt nicht eben für gutes Zusammenleben. Also lass es einfach bleiben. Bring niemand um und fick hier nicht rum. Wenn du das unterlässt, ist schon mal 80% von dem, was so an Scheiße passieren kann, nicht mehr da. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nett zusammen grillen kann, signifikant höher. Du musst nicht nett zusammen grillen. Das wollen wir dir gar nicht vorschreiben. Nicht rumvögeln, nicht umbringen.
Ja.
Und ich finde das total kraftvoll. Also jetzt, ich will, das war keine Werbung für die 10 Gebote, ihr versteht, was ich raus will.
Ja.
Unterlassung dysfunktionaler Praktiken ist manchmal alles, was man braucht, weil wenn Komplexität wirklich so ist, wie wir das alle glauben, dass nämlich die Außenzwänge sozusagen die Innenstruktur formen, wenn man sie nur lässt, dann muss man aber trotzdem das unterlassen, was dabei schadet. Und ich finde, wenn man darüber mit einem Management-Team nachdenkt und die diesen Gedanken nachvollziehen können, das kriegt manchmal richtig Wumms. Und dann hast du nämlich als Führungskraft plötzlich eine andere Aufgabe. Dann musst du helfen, das Dysfunktionale abzuwehren, statt den anderen Regeln zu verpassen.
Da hat man auch plötzlich viel weniger zu tun.
Das ist vielleicht mega.
Ein Problem.
So kriegen wir die. Dann könnt ihr die richtigen Dinge machen. Ne? Also so echte Mitarbeitergespräche führen, wo wirkliche Personalentwicklung stattfindet zum Beispiel oder
was auch immer.
Also Entscheidungen treffen.
Oder vielleicht auch nicht führen und einfach arbeiten. Also arbeiten im Sinne von sich an der Wertschöpfung beteiligen.
Stimmt.
Weil ich würde ja auch sagen, Führung, eine interessante Frage ist, was Führung eigentlich ist. Also wann immer ich mit Leuten über die Frage rede, was gibt's denn da für Aspekte? Und mein Gefühl ist ja, also praktisch jeder hat da irgendwie eine andere Vorstellung. Also in meinem Kopf gibt's da ja diese, ich würde ja sagen, die Idee, dass man etwas ontologisch beschreibt, also was ist Führung, der verweigere ich mich ja praktisch. Ich würde es ja immer differenzorientiert beschreiben. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Führung und Management und was ist der Unterschied zwischen Steuerung und Führung und was ist der Unterschied zwischen dem und dem und was gibt es überhaupt für Unterschiede, die man beobachten könnte und was machen die dann eigentlich, was bewirken die in einer Firma? Ich will nur darauf raus, die Frage, was in so einer Zeit dann Führung wäre und jetzt kommen wir ja alle aus dem gleichen Stall eigentlich, also die Bibel in dem Fall hat ja der Gerhard geschrieben und der hat von Luhmann irgendwie abgeschrieben und von ein paar anderen. Nämlich so in meiner Welt dieses, ich schaffe für die anderen eine Lernumgebung, in der die es wirklich können, Probleme lösen können. Was auch immer das ist, ob das quasi ist, ich erzeuge einen blauen, immer wieder gleichen Prozess, weil wir das jeden Tag improvisieren, jetzt machen wir das endlich mal gleich. Was ich übrigens total gut finde, wenn es funktioniert. Oder wir schaffen so einen immer gleichen Prozess wieder ab, weil er nicht mehr funktioniert. Oder wir machen das jeden Tag anders, weil es jeden Tag anders ist. Und das müssen wir jetzt einfach mal kapieren. Und wir müssen jeden Tag morgens kurz überlegen, wie machen wir es denn heute? Was auch immer notwendig ist. In meiner Welt, eine Führungskraft sagt, guckt mal, hier ist ein Problem. Guckt mal, das sind die Randbedingungen. Und wenn ihr Bock habt, macht's einfach. Und ich bin nicht der Maßstab. Das gelöste Problem ist der Maßstab. Also ich glaube, die Haupteigenschaft, also wenn ich so an mich selber denke, ich bin da auch nicht wahnsinnig gut drin. Ich denke ja immer, ich wüsste, wie es ist. Ich glaube, die Hauptführungsleistung ist ja heutzutage zu sagen, guck mal, wir haben da 2-3 Probleme. Ihr dürft das lösen, wie ihr es für richtig haltet. Ich habe 2-3 Ideen. Ich weiß vielleicht da was ihr nicht wisst. Das stelle ich gern zur Verfügung. Aber ansonsten muss ich meinen Willen nicht durchsetzen. Hauptsache, das Ding wird besser. Weil ich schon das Gefühl habe, in vielen Firmen ist in den letzten 20 Jahren eine Selbstwirksamkeit kollabiert. Bei allen Beteiligten. Also dieses Gefühl, ey, ich kann was machen und ich kann da helfen und es klappt wirklich und das fühlt sich geil an. Wenn das da ist, sind ja viele Sachen plötzlich auf magische Art und Weise besser. Und wenn das weggeht, dann hast du halt Leute, die sagen, ja gut, ein 3 Jahre ist Rente.
Ja, die fangen ja viel früher schon an. Die fangen ja schon mit 10 Jahre vorher.
Neulich jemand gesagt, ich habe noch 11 Jahre, wo ich dachte, Gottes Willen.
Ja, genau.
Vielleicht verschiebt es den Fokus, ne? Also in so Konzernen, wo jetzt gerade so Kündigungswellen durchgehen und Zeug, ne? Da wird dann was wird dann in der Cafeteria gesprochen? Da wird dann ausgerechnet, wann der Sweet Spot ist, wann man die Abfindung nehmen kann und möglichst lange noch dann bis zur Rente hat, ne? Da machen die Excel-Tabellen dazu, ne? Leute, wie sieht's aus mit Wertschöpfung? Können wir mal aber wieder.
Lokale Rationalität, es ist ja systemrational. Ja, also wenn da dein Job nicht besonders viel Spaß macht und du willst halt irgendwie total einen ordentlichen Lebensabend, ist das eine vernünftige Verhaltensweise.
Ist total valide, ne? Also der Person selber kann man keinen Vorwurf machen, ne? Aber deswegen, also eine Frage habe ich, ne? Also weil du so krass schön illustriert hast, lassen wir wieder arbeiten und sowas. So ein schöner Wertschöpfungsprozess, der da so schön dahin läuft, ja. Wenn du denen was fragen könntest, diesen Wertschöpfungsprozess. Was würdest du ihn denn fragen?
Der Lean-Mensch wird ja immer fragen, wo liegt's denn am meisten und wo zwickt's denn am meisten? Also die Frage nach dem, dort, wo Liegezeiten entstehen und dort, wo Engpasscharakteristik entsteht. Und wer nervt dich am meisten? Also wenn ich jetzt, also wenn ich das jetzt aus der Lean-Perspektive betrachte, würde ich immer sagen, naja, die meisten Firmen haben immer noch nicht verstanden, was Fluss für sie tun könnte. Also diese Effizienzparadoxie. Wenn ich mich auf den Fluss konzentriere, ernte ich Effizienz. Wenn ich mich auf Kosten und Effizienz fokussiere, ernte ich weniger Effizienz und weniger Kostensenkung, weil ich mir eine ganze Menge Sekundärverschwendungen einfange, versehentlich, ohne das so richtig zu bemerken. So, da gibt's ein wirklich tolles Buch, This is Lean, von irgendeinem Finnen, glaube ich, der das großartig an Beispielen beschreibt, was da so passiert. Und deswegen würde ich immer sagen, eine Wertschöpfung, die ich befragen könnte, würde ich immer sagen, so, wo fließt denn du gut und wo bleibst denn du hängen? Und die zweite Frage, die ich stellen wird, wo ist denn dein Engpass? Und die dritte Frage, die ich stellen wird, wäre, und das zielt jetzt auf alle, die plötzlich eine lokale Systemrationalität haben, so eine QMB, also so eine Qualitätsabteilung, so eine Compliance-Abteilung, so eine Abteilung, so eine Projektmanagement-Abteilung, so eine Abteilung, so eine Planungsabteilung, die plötzlich alle aufhören, der Wertschöpfung zu dienen und sich irgendwie verselbstständigen und Ziele haben, was ja aus der Arbeitsteilung logisch ist. Also ich will ja nicht sagen, dass die alle doof sind. Das ist ja eine logische Konsequenz der Arbeitsteilung. Aber trotzdem schafft es manchmal das Management-Team nicht klar zu machen, hallo, wir haben zu dienen, keine Vorgaben zu machen, das ist was anderes. Wir haben manchmal die Pflicht, überhierarchisch anzuweisen, weil anders geht's nicht, aber ganz oft sollten wir das nicht tun. Dann sollten wir die Frage stellen, erhöht sich eigentlich der Wertschöpfungsanteil oder erhöht sich gerade der Verschwendungsanteil und der Verwaltungsanteil und der Beschäftigungsanteil? Und wenn dem so ist, warum machen wir denn das eigentlich, was wir da gerade machen? Also wozu tun wir das ernsthaft? Wenn jetzt der Controller ein bisschen genauer den Bestand kennt, hat das irgendeinen Nutzen, der die Wettbewerbskraft wirklich stützt, oder ist es einfach nur geil für einen Controller? Und das kannst du so in vielen Firmen nicht diskutieren. Also das ist echt schwierig, wenn die Mächtigen diesen Blick für die Wertschöpfung verloren haben. Ja. Das wäre vielleicht die vierte Frage. Hey, Wertschöpfung, sprichst du eigentlich ab und zu mit dem Chef?
Kennt der Chef dich überhaupt?
Kennt der Chef dich überhaupt? Also weiß der, wo du bist?
Ja. Schmaler Grat, ne? Er muss ja immer quasi loslassen, ja, weil Vertrauen und Komplexität kann er nicht selber alles handeln, das muss er weggeben, also er muss eigentlich Kontakt zur Wertschöpfung verlieren, aber er muss sie aber trotzdem noch verstehen und wahrnehmen können. Also ich glaube, dieser Shift ist ja genau die Herausforderung an der Stelle. Ja. Was kontrolliere ich nicht? Ne?
Ja. Jetzt im Kern theoretisch steckt ja Little Slaw dahinter, ne? Also zwischen Bestand runter. Hast du da schon eine gute Möglichkeit gefunden, das irgendwie in die Köpfe zu kriegen bei den Mächtigen da oben? Und wenn ja, wie machst du das? Ne? Also wie bringst du das rüber, dass das wichtig ist?
Also wir tun halt so Schiffchen falten oder Parallelogramme im Miro rumschieben und so und probieren das halt. Also durch Erleben wäre so die Strategie, die wir haben, aber genau. Ich würde mich also da auch für andere freuen.
Also jetzt Vorsicht, Werbeblock, aber egal. Also wir haben, weiß ich nicht, ich glaube 28 Planspiele in der letzten 25 Jahre teilweise kopiert, teilweise gestohlen, teilweise selber entwickelt. Und die Frage ist immer, was taugt. Aber wenn es schnell gehen muss, tue ich das manchmal auch folgendermaßen. Also jetzt, also wirklich ganz trivial. Stell dir vor, du stehst in einer Postfiliale und stell dir vor, da ist ein Schalter und dieser Schalter, der hat der hat den idealen Postbediensteten. Das dauert nämlich immer genau eine Minute. So, und jetzt stehen da drei Leute. Wie lange dauert es, bis du drankommst? Ja, 3, 4 Minuten, je nachdem und so. Ja, genau. Wenn 20 dort stehen, wie lange dauert es? Wenn man die Durchlaufzeit senken will, was muss man machen? Man muss die Schlange kurz halten. Das hat mit dem Takt gar nicht so viel zu tun, sondern mit der Kontrolle der Varianz des Bestandes. Und je mehr Bestand da ist, desto mehr streiten die sich über Reihenfolgevertauschungen und so. Und dieses, also Takt mal Bestand ist Durchlaufzeit. So, und dann gibt es vom Windal ja dieses berühmte alte Durchlaufdiagramm. Und dann kritzel ich das und sag, guck mal, und jetzt dieser Abknickpunkt, den man ja in diesem Diagramm wunderbar sieht, in einem idealen Dreierprozess, also 1, 2, 3, alles eine Minute, ist das Ding topfeben, dauert 3 Minuten, dann geht es langsam hoch. Auslastung geht nach oben und dann bleibt sie bei 100%. In der Realität, wegen Varianz, schmiegen sich die Kurven asymptotisch von innen an. Kann ich ja geschwind hinkritzeln. Sondern, was bedeutet das jetzt für euer Praxis? Wo müsst ihr mit dem Punkt hin? An welchen Varianzen könnten wir arbeiten? Blöderweise würde ich sagen, gibt es 30% Menschen, die diesen Abstraktionsschritt einfach nicht mitgehen, weil das ist ja quasi keine Geschichte mehr, sondern Mathematik. Die ich aber so, also alle, die so ein bisschen Ingenieurshintergrund haben, die können da oft erstaunlich mit und sagen, ach du Scheiße, okay. So, also das ist irgendwie mein Erklärzugang. Und gleichzeitig würde ich sagen, naja, jemand, der so ein Hardcore-Kostendenker ist, der muss das, glaube ich, irgendwie, das muss man dem irgendwie 10-mal erzählen, bis es irgendwann mal Klick macht. Also Rot-Blau ist signifikant leichter zu erzählen. Also wann geht es prozessual und wann muss man mit Könnern ran? Wobei das ist aus meiner Sicht das viel kraftvollere Bild. Also da gehen aus meiner Sicht 80% der Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Manager, die das irgendwie hören, die gucken und mein Gefühl ist, die viele von denen erschrecken, weil sie in dem Moment spüren, ach du Scheiße, was wir hier seit 7 Jahren probieren, jetzt verstehe ich, warum das nicht klappt. Also
Ja, also.
insofern bin ich ja am Gerhard ewig dankbar für dieses Bild.
Ja, viele, glaube ich, scheitern einfach intellektuell an diesem Paradoxon, was da drin ist, was du schon benannt hast, ne? Also, um effizient zu sein, brauchst du irgendwie auf Halde Arbeit, dass du nicht leerläufst, ne? Und jetzt hast du aber das Paradoxon, weil du diese Halde hast, musst du sie verwalten und das erzeugt wieder Ineffizienz. Das ist das Paradoxon, ja. Und an denen scheitern die Leute. Das ist nicht vermittelbar. Und also ich bin auch noch nicht auf den Trichter gekommen, also außer das Paradoxon mal so zu benennen, wie ich es gerade getan habe, oder auch mathematisch es zu beweisen, was da passiert, ne? Und ich bin bei dir. Also das ist echt eine harte Nuss, ja. Und das fundamental ändert es natürlich die Wette, die ich als Unternehmer auch habe, ne? Also wette ich, dass ich Effizienz bin und steigere die bis ins Nirvana oder sage ich, ich möchte quasi effektiv sein und riskiere Leerlauf in der Hoffnung, dass das so viel wert ist, dass es diese Verwaltung übertrifft. Ja, und ja, ich bin der Meinung, es betrifft es, ne? Also du kriegst dann 4x hin, ja, wenn du es machst. Wahrscheinlich ist es noch untertrieben.
Wobei ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie steuern wir eine Firma und wie geht eine Produktion und wie geht ein Fluss und wie geht ein Lean und so. Mein Gefühl ist, das ist ja das, was man vielen Leuten noch einigermaßen kausal erklären kann. Das viel, die viel größere Hürde, die in vielen Köpfen meiner Meinung nach existiert, ist, dass die Idee, wir müssen schneller und preiswerter werden, das ist die dominante Idee, wie wir jetzt an unsere Probleme ran müssen als Firma. Wo ich sagen würde, das stimmt ja aber nur zu 30%. Wenn wir nicht signifikant innovativer werden, also eine Kostenführerschaft, das kannst du ja sowas von der Lippe putzen, Das werden wir ja in vielen Branchen einfach nicht erreichen können,
Ist
weil
ja
einfach
verdammt
das
schwierig.
Lohnniveau so ist, wie es ist. Und wir werden ja nicht 60% produktiver sein als jetzt irgendwie eine andere Wirtschaftsnation, die ja nicht irgendwie auf der Brotsuppe dahergeschwommen ist. Also wird uns ja nichts anderes übrig bleiben, als mittelfristig ein hohes Maß an Innovationsfähigkeit beizubehalten. Und die meisten Firmen sind ja innovativ. Es gibt ja Startups gerade genug und es gibt da wirklich innovative Firmen. Aber auf was ich raus will, ist, wenn erst mal in so einem Management-Team sich der Gedanke festgesetzt hat, wir müssen hart an Kosten arbeiten. Und ich weiß gar nicht genau, warum das passiert, aber es kommt mir so vor, als ob damit die Lampe in eine Ecke vom Zimmer scheint, wo die Frage, wie arbeiten wir eigentlich an Innovation, plötzlich unsichtbar wird. Also das geht kaputt. Der Opa ist jetzt irgendwie seit 8 Jahren in Rente, oder 95, und irgendwie Innovationskraft ist versiegt. Das nehme ich tatsächlich auch als, ja, die Manager und die nachfolgenden Generationen sind oft gar nicht so stark in die Richtung sozialisiert. Hey, gut sind wir, wenn wir innovativ sind. Das mit dem Kostensenken ist ein Druck, den haben wir immer. Das mit dem Schnellerwerden ist ein Druck, den haben wir immer. Deswegen ist Lean und Fluss und alles cool. Aber wenn wir nicht innovativ sind, wird uns das den Arsch nicht retten. Und diese Idee, also, ja, aber wie soll denn das gehen? Dass das nicht so leicht ist und dass das vor allem kein blaues Problem ist, das macht's ja, das potenziert ja die Schwierigkeit, es zu denken, weil du brauchst jetzt halt einfach zwei, drei Leute mit Ideen und du brauchst irgendwie ein Innovationsmilieu. Das ist ja praktisch unbeschreibbar, wie das entsteht.
Ja.
Also viele tun
Das
das
wird
ja.
halt nur,
Ja.
sind wir wieder beim Anfang, ne? Das wird halt oft einfach strukturell verhindert.
Ja, genau.
Wenn ich das weglasse, dann habe ich zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass was entstehen kann, wie auch immer das dann aussieht.
Ja, also du hast recht, vielleicht müsste man sich von der Seite in viel mehr Firmen nähern und würde sagen, die da innovativ sind, da müsst ihr einfach mal die ganze Budgetierung und einen Businessplan und lasst den ganzen Scheißdreck mal weg und lasst die einfach rumprobieren in einer frühen Phase. Ich habe ja mal vor vielen, vielen Jahren eine Story von Caterpillar gehört. Ich weiß gar nicht genau, ob die so stimmt, aber die waren in einer großen Krise, nachdem sie versucht hatten, Kostenführer zu werden und wurden von asiatischen Baumaschinenherstellern brutal angegriffen. So, dann haben sie das ein paar Jahre probiert, mit dem Ergebnis verheerend, Ertrag im Arsch. Dann kam ein neuer CEO und dem seine erste Amtshandlung war, die ganzen Entwickler raus auf Baustellen, neben Baggerfahrer und Raupenfahrer sitzen, einen Monat lang. Gucken, was funzt und was funzt nicht. Mit der Hoffnung, dass man, wenn man sich tief im Problem suhlt, und zwar dem des Kunden, dass man dann auf Ideen kommt, die taugen. Und manchmal den Eindruck, das wäre so heilsam, wenn man so Entwicklungs- und Innovationsabteilungen statt irgendwelche Workshops zu machen, einfach mal 8 Wochen zu einem Kunden gehen würden, zugucken, was die so treiben. Also nicht ein halber Tag und auch nicht für einen Tag Workshop, sondern so kontinuierliches irgendwie mitmachen oder dabei sein.
Praktikum beim Kunden.
Ja, weil dort kommst du vermutlich auf brauchbare wirtschaftlich nützliche Ideen.
Ja, weil man mit den echten Problemen des Kunden konfrontiert wird, aber der kann ja die technische Lösung nicht denken. Ne? Wenn ich jetzt aber der Experte für die technische Expertise bin, was
Ja.
können wir eigentlich, was ist eigentlich technisch möglich, mit dem realen Problem zusammenbringe, dann kannst du auf einmal Klick machen und sagen, hey, okay,
Na.
jetzt, ich habe folgende Idee.
Und
Ja.
die alte Weisheit, dass dir der Kunde nicht sagen kann, dass der nicht nach einem Auto gefragt hätte, sondern halt nach mehr Pferden oder was weiß ich, das stimmt ja auch. Und gleichzeitig würde ich sagen, trotzdem ist Kontakt mit dem Kunden der Schlüssel. Aber nicht fragen, sondern hingehen und gucken.
Genau.
Das ist irgendwie der Unterschied.
Ja. Und das hat auch eine Wirkung auf die ganzen Mitarbeiter rund und alle Ebenen, ne? Weil diese Lampe, die du beschreibst, wenn die dauernd auf die Effizienz den Spot hat, ja, dann ist das die Frage, wie werde ich befördert? Ja, ich muss effizient sein, ist dann die Incentivierung, ja, und die fangen dann an, dumme Dinge zu tun, ne? Also keine Ahnung, ich hatte neulich eine KI-Transformation, hat jemand halt die Kosten der Tokens in Frage gestellt, ja? Das ist eine völlig falsche Frage. Ja, das ist einfach Grundlage für Innovation, dass wir halt arbeiten können, ne? Aber das passiert dann. Und wenn die direkt vor Ort sind, die Probleme sind, dann sind die Tokens egal. Ja, dann wollen sie das Problem lösen.
Ja, ich habe Witzigerweise, jetzt habe ich ja gerade so einen Fall. Ganz trivial eigentlich. Firma hat einen großen Rüstanteil bei einer großen Teilevielfalt. So groß sind die, ist die Teilevielfalt gar nicht, 17.000 Teile, verschiedene Zeichnungen. Und dann haben die gesagt, ja, könnten wir jetzt Rüstgruppen bilden mit KI. Und ich gesagt, naja, das kann man ja mal ausprobieren, das kann ja nicht so schwierig sein. Wir analysieren mal die Bilder, extrahieren mal Features und gucken mal, welche Parameter auf welchen Maschinen dann relevant sind. Und das ging dann eigentlich ganz gut und ganz schnell. Und dann, lustigerweise, Compliance und so, dann habe ich das mal geschwind mit Cloud Code auf Opus 4.6 und dann mal auf Opus 4.7 probiert. Ich habe auch nicht vorher gefragt, ob ich darf. Das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber gedacht, wenn ich jetzt frage, kriege ich eine Antwort.
Schon.
Nee, ist leider noch nicht verjährt. Das ist jetzt 3 Wochen her. Und dann jetzt gestern Telefonat gehabt und gesagt, ich habe das jetzt gemacht. Ich weiß, dass ihr das nicht gut findet. Ich habe es trotzdem gemacht, weil sonst kommen wir ja nicht vorwärts. Bitte vergebt mir. Und die 17.000 kriege ich mal mit Qwen 3.5 irgendwie lokal hin. Das wird vermutlich klappen, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie die Modelle performen und so. Und dann, auf das will ich raus. Mal geschwind gerechnet, wenn man jetzt ist über einen Token, über einen API-Call auf Opus 4.7 machen, wird das wahrscheinlich ein Tausender kosten oder so. Ich sag, ja, aber das ist doch scheißegal. Also das ist ja wirklich, wirklich, wirklich scheißegal, bevor sich da jetzt 4 Leute, 5 Dach hinhocken und das von Hand, also 4 Monate hinhocken und das von Hand machen, bilden wir die Gruppen einfach per KI und machen Stichproben, vielleicht 100, vielleicht 300. Und wenn die Stichproben richtig genug sind, dann ist alles gut. Dann haben wir 1.000 Euro für Token ausgegeben. Der Nutzen ist, also ja, klar ist das Scheißzeug teuer, weil es halt auch geil ist teilweise für manche Anwendungen.
Ja. Jetzt bist du ja in dem, ich sag jetzt mal im groben Sinne, im Maschinenbau, Ingenieurbereich tätig, bist viel im Mittelstand, im produzierenden Mittelstand unterwegs. Vielleicht kannst du hier den Hörer und Hörerinnen mal noch ein bisschen erläutern, was ist denn da so eigentlich die Besonderheit in der Branche? Die ist, also grenzt sie sich ab von anderen? Was ist so die Besonderheit? Was würdest du sagen? Wie tickt die Branche?
Naja, also du hast, ich weiß gar nicht genau, ob ich jetzt vielen von diesen Leuten Unrecht tue, aber die sind auf besonders hartnäckige Weise konservativ. In allen möglichen Dimensionen, Umgangsformen, Kleidung, Glaubenssätze, Stolz auf Technik und gleichzeitig auf besondere Art und Weise in Detailtechnik innovativ. Aber irgendwie, wenn der Horizont größer werden müsste, manchmal besonders ignorant, so kommt mir das vor. Und ich mag die Menschen meistens ganz gern. Also ich mag einfach, also ich, wenn Menschen sich ein bisschen komisch verhalten, würde ich immer sagen, die sind okay. Aber die Organisationen haben sich oft krass dysfunktionale Muster eingefangen. Also ich glaube, insbesondere Techniker sind wahnsinnig gut darin, Defizite zu sehen. Oder irgendwas, was gerade nicht gut läuft und das auf eine besonders unbarmherzige Art und Weise zu beschreiben. Und das ist für Menschen eine beschissene Situation, also für alle, die das abkriegen. Und ich kenne da ein paar Ausnahmen, also Firmen, in denen Chefs halt sagen, guck mal, das haben wir super hingekriegt, das haben die 4 Leute gemacht, das sind echt, das hat cool funktioniert, da dürft ihr echt stolz drauf sein. Und das haben wir gut hingekriegt und wir machen gerade das und das könnte wirklich funktionieren, mal gespannt. Wenn es nicht funktioniert, was will ich machen? Aber das machen die echt cool und die geben echt Vollgas. Und guckt mal dort und nächstes Jahr machen wir das. Ich sag's euch, das wird geil. Das können die meisten meiner Kunden nicht. Und das ist natürlich eine schwere Bürde. Eine Firma, wo du jeden Tag das Gefühl eingeredet kriegst, jetzt habe ich heute schon wieder was falsch gemacht. Das hat schon wieder nicht geklappt. Das hätte schon wieder besser sein können. Wir waren schon wieder nicht effizient. Also diese Differenz zwischen Fehler und Irrtum, nämlich wir müssen Sachen ausprobieren und ganz oft scheitern, bis es klappt. Wenn du ein sehr defizitorientiert beschreibender Mensch bist, dann machst du diesen Mechanismus versehentlich kaputt. Und also ich würde sagen, das ist das, was ich krass oft beobachte. Und ich würde behaupten, die Gründergeneration hat es geschafft, das nicht zu tun. Weil ich gesagt habe, das ist doch scheißegal, das probieren wir jetzt nochmal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Jetzt macht halt mal. Also so waren die ja oft drauf. Und ja, dieser Mechanismus ist irgendwie weggegangen zugunsten von, wir müssen effizient sein, first time right. Da hätte man doch vorher mal drüber nachdenken können, Jesus, warum ist denn das jetzt schon wieder passiert? Aus meiner Sicht ist das ja nur eine Framing-Frage, die aber über Wohl und Wehe deiner inneren Seele bestimmt. Also werde ich positiv gesehen oder werde ich dysfunktional beschrieben? Also ich glaube wirklich, das ist eine Seuche unter den Firmen, die ich oft vor die Nase kriege, dass das, so wie man es halt in der Schule gewöhnt ist, dass defizitorientiert argumentiert wird, immer. Andere sagen, das ist eine große Stärke der deutschen Wirtschaft gewesen, nämlich volle Kanne Korinthenkackerei und das muss wirklich, wirklich geil werden. Aber das geht natürlich anders.
Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dadurch, dass es ja eher haptisch und also dass es da eher pragmatischer, bodenständiger zugeht, oder? Könnte ich mir vorstellen, im Vergleich jetzt zu einer Versicherung, wo du dir denkst, also was ist das überhaupt? Kannst du es nicht anfassen? Die meisten verstehen es überhaupt nicht. Das ist so nebulös, das macht natürlich was auch mit den Leuten, anstatt wenn ich eine Maschine zusammenklöppel und nachher auch wirklich beim Kunden sehe, guck mal, das funktioniert, da schiebe ich A rein und B kommt hinten raus.
Genau, also der Stolz auf eine Lösung ist da und diese, sagen wir mal, der pragmatische Umgang mit Dingen ist in vielen Fällen großartig. Gleichzeitig würde ich sagen, kennzeichnend ist, dass halt niemand für irgendwas Zeit hat, weil fast alle operativ arbeiten. Also das ist ja fast schon sprichwörtlich, dass die Führungskräfte halt keine Führungskräfte sind, sondern das sind die, die es am besten können und die sind dann am Ende die Feuerwehr. Das ist ja auch so ein Gang. Ich würde sagen, das ist ja fast schon ein deutsches Phänomen und das ist in größeren Firmen vermutlich sogar ähnlich, aber das ist im Mittelstand halt noch stärker. Du hast wenige Leute, die einen Kopf frei haben, an Dingen zu arbeiten, die in 2, 3 Jahren wichtig sind. Das muss alles so nebenher und aus der Hosentasche raus passieren. Also, aber und gleichzeitig würde ich sagen, naja, auch da wieder Stichprobenverzerrung. Ich will da niemand Unrecht tun, aber die ich vor die Nase kriege, bei denen ist es häufig so. Und mein Job wäre ja dann immer zu sagen, guck mal, wenn wir da 2, 3 Muster verändert kriegen, dann könnte es wirklich besser funktionieren.
Benno, wir sind schon bei 50 Minuten. Ich würde jetzt einen leichten Schwenk Richtung Werbeblock machen. Also für die Zuhörer und Zuhörerinnen lohnt es sich, jetzt auf jeden Fall dran zu bleiben. Das erste ist, es ist jetzt schon ehrlicherweise ein bisschen her, ich weiß gar nicht wann, ein grandioses Buch geschrieben. Die zweite Auflage ist 2022 erschienen. Ich halte das Buch nochmal in die Kamera. Saugute Zusammenarbeit. Es ist, also ich würde sagen, man kann es leicht weglesen. Es ist eine schöne visuelle Sammlung von sehr präzisen, inspirierenden, irritierenden Sätzen. Ne? Also man schlägt einfach irgendeine Seite auf und kriegt irgendwas um die Ohren gehauen, da kannst du erstmal drüber nachdenken. Ne?
Ein gebildeter Kunde von mir hat mal gesagt, Herr Löffler, das ist ja eine Aphorismensammlung.
Oh.
Ich wusste erstmal gar nicht, was er meint, ich musste nachschlagen. Also so Sinnsprüche und Gedanken. Aber danke, ja?
Genau, Vertrauen ist weniger stabil als Misstrauen, denn Misstrauen ist viel schwerer zu enttäuschen. Sowas, ne? Also man schlägt einfach irgendwas auf. Lernen ist die Enttäuschung intelligenter Erwartungen, doch blaues Denken sitzt tief. Und so weiter und so fort. Was war denn dein Anliegen mit diesem Buch?
Also ich habe irgendwann bemerkt, dass wenn du einen Gedanken auf 1, 2 Sätze kriegst, sodass das bei meinen Kunden im Kopf bleibt, dass ich mir dann viel leichter tue beim Arbeiten. Und dann habe ich mal angefangen, die zu sammeln. Und der zum Beispiel ist ja vom Gerhard geklaut, also die Enttäuschung intelligenter Erwartungen nennt man Lernen. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, immer wenn ich das sage, dann können die Zuhörer manchmal die nächsten 2 Minuten kaum mehr zuhören, weil sie denken, hä, was? Ach du Scheiße, ach so, ja, das bringt das fast alles zusammen, irgendwie was man und so. Und dann habe ich einfach angefangen, diese Sätze zu sammeln. Und irgendwann wurde mir klar, da könnte man eigentlich eine LinkedIn-Serie draus machen. Und während ich so angefangen habe, diese LinkedIn-Serie zu machen, wurde mir klar, ach Gott, wenn man das auf einer Seite Textstoff schreiben wird, könnte man da sogar ein Buch draus machen. Das könnte sogar nützlich sein, weil das nicht so kompliziert zu lesen ist. Und jetzt kommt das Hauptargument. Ich habe es ja ganz oft mit Leuten zu tun, die sagen, wenn ich sage, hier, this is lean, und dann könnte man noch ein Deming lesen, und dann könnte man natürlich ja Gerhard lesen, und dann wenn man richtig Spaß hat, könnte man sich mal mit dem Luhmann beschäftigen, dann sagen die alle, ja, aber ich lese ja nicht. Das ist aber jetzt blöd, weil dann bleibt dir ja ganz viel verschlossen und dann dachte ich, dann muss ich ein Buch schreiben, dass man sich erschließen kann, auch als Nichtleser. Das war echt mein Ziel. Also man muss mit wenigen Sätzen so auf den Punkt kommen, dass das irgendwie Spuren hinterlässt. Das war die Idee und es war eine mühevolle Geburt, aber ich bin immer noch ganz stolz drauf, dass Leute sagen, ah, da stehen wirklich, das ist wirklich komprimiert. Also offensichtlich ist es einigermaßen gelungen.
Auf jeden Fall, kann ich bestätigen. Und genau, die zweite Sache, die ihr jetzt gemacht habt, ist, ihr habt eine eigene Ausbildung entwickelt und bietet ihr an, die Systemgestalter, wenn ich das im Kopf habe.
Also meine Kollegen haben gesagt, Menschenskinder, wir müssten mal wieder Ausbildung bei V&S machen und ein paar Externe haben gesagt, fang doch mal an und erzähl doch mal das, was ihr da so in dem Buch geschrieben habt und was diese Kombination aus Lean und Organisationsentwicklung. Weil ich beobachte, dass Lean-Leute echt einen guten Job machen, aber gar nichts von Organisation verstehen, außer so ein intuitives Verständnis, wie man vernünftig an Wertschöpfung arbeitet. Und dass Organisationsentwickler gar nichts von Lean verstehen und beide wollen was Gutes, übersehen aber und haben einen krass blinden Fleck auf dieser anderen Seite. Und dann dachten wir, jetzt machen wir mal eine Ausbildung, wo man angefangen von Little Slaw und Wertstrom und was bedeutet eigentlich das Primat der Wertschöpfung und was kann man alles über Lean wissen, was jetzt noch nichts mit Tool-Anwendung zu tun hat. Aber was ist denn die Kernidee von Lean und Agile und Fluss und so? Also die blaue Seite dieser Themen. Factory Physics, wenn man das so bezeichnen will. Und dann Orga Physics, was ist denn die rote, also was ist denn die OE-Seite dieser Welt? Das ist jetzt in einer Ausbildung drin, in zwei Blöcken. Und ein Block ist bei Herding, da unten in Amberg. Und da ist ja der Fabian dabei, der mit mir den Podcast Primat der Wertschöpfung macht. Und der erzählt dann halt, wie sie das bei Herting jetzt in die Realität gekriegt haben. Die sind ja jetzt im siebten Jahr und man könnte von stabiler Anwendung reden und sogar von Erfolg.
Ja, sehr schön. Ja, und Benno, du hast dich sehr großzügigerweise dazu bereit erklärt, nicht nur ein Exemplar deines Buchs zu verlosen, sondern auch tatsächlich einen Platz in eurer Ausbildung der Systemgestalter. Mit dem Disclaimer, wenn genug Teilnehmer dabei sind, natürlich findet es nächstmöglich statt. Ansonsten müsste man dann halt warten.
Also wer da Bock drauf hat, sich mal 4 bzw. sogar 6 Tage voll einen reinzuschrauben, herzlich willkommen. Und das ist toll. Ich will ja dieses Thema in die Welt bringen. Also das Anliegen meines Buches und irgendwie mein Ziel in meinem Kopf ist ja, ich will 10.000 Führungskräfte angesteckt haben, wenn ich aufhöre. Das wäre mein Ziel, weil ich glaube, es wird was nützen. Es wird wirklich was nützen.
Ja, großartig. Dann, wie immer, unter den treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, die diese Folge hier früh hören, die sollen natürlich davon profitieren. Das heißt, es wird wieder einen LinkedIn-Post zu dieser Folge geben und dann kommentiert ihr bitte fleißig in LinkedIn und haut den Hashtag Systemgestalter unten rein, dass wir euch erkennen und damit qualifiziert ihr euch für den Lostopf. Einsendeschluss ist dann in 10 Tagen und dann sind wir gespannt, wer bei euch in der Ausbildung sitzt. Ich bin wirklich sehr gespannt und vielen Dank für dieses großzügige Angebot.
Ja, ich habe zu danken. Also ich bin ja immer dankbar, wenn diese Botschaft wieder ein bisschen mehr Welt erreicht. Insofern danke für diese großartige Bühne.
Martin, du machst wie immer unseren gängigen Abschluss.
Ja, die Frage, die wir am Schluss immer stellen, ist, was hättest du denn erwartet, dass wir dich jetzt noch fragen? Und wir haben es aber gar nicht gefragt.
Fällt mir nichts Gescheites ein. Was machst du die nächsten 3 Jahre? Was für Ziele hast du noch oder so? Das war ja, aber das ist ja langweilig. Meine Kollegen sagen immer, irgendwas mit nackt, sagt er immer. Also an mir scheint ja ein guter Exhibitionist verloren gegangen zu sein. Irgendwas mit nackt muss immer dabei sein. Also wenn ihr euch mit meinen Kollegen abgestimmt hättet, hättet ihr zum Schluss gefragt, warum hast du heute nichts mit nackt erzählt?
Mhm. Aber okay. Damit hätten wir das auch getan. Dann sage ich danke.
Ja, Benno, vielen Dank für deine Zeit, für die spannenden Einblicke.
Sehr, sehr gerne.
Und dir alles Gute. Und genau, wir packen die ganzen Links in die Shownotes zu eurem Podcast, zum Buch, zu der Ausbildung. Dann können sich alle schlau machen.
Bis die Tage. Macht's gut.
Bis die Tage. Danke dir. Ciao.
Bis dann.